Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Ich kämpfe hier gerade mit dem Kopfhörer. Das können Leute, die keine Kopfhörer aufhaben, nicht verstehen, vor allen Dingen Männer nicht. Weil mein Ohrring hat sich nämlich unter dem Kopfhörer verkeilt. Jede Moderatorin auf der Welt weiß jetzt gerade genau, was ich meine. Es tut Schweineweh. Moment, ich muss das nochmal richten. So, jetzt kann ich ohne Schmerzen mit euch sprechen, was ja schon mal was Schönes ist. Ja, herzlich willkommen zum Podcast der Martina Straten Show. Ich freue mich, dass ihr bei mir seid und ich habe richtig schöne Sachen. Ich starte direkt, weil wir haben einiges vor heute mit dem Buch der Woche und da geht es um True Crime. Und manchmal werde ich als Thriller-Autorin gefragt, wie ich mir so grausame Verbrechen ausdenken kann. Und dann sage ich dasselbe wie Romy Hausmann, eine Kollegin im Thriller-Schreiben. Die sagt nämlich auch, nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Und die Romy hat das bewiesen in ihrem neuesten Buch, das heißt True Crime und es ist eine Reise durch 11 Fallakten entsetzlicher Verbrechen und genau diese Fälle zeigen uns, dass das Leben dunkler sein kann als jede Fantasie. Sie führt da ganz einfühlsame Gespräche mit Angehörigen, mit Opfern, mit Tätern und Ermittlern, mit renommierten Richtern, mit Forensikern, mit Medizinern und Traumaexperten und sie stellt immer genau die richtigen Fragen. Und die Ergebnisse dieser Gespräche verdichtet sie zu einer ganz persönlichen Tagebucherzählung über die Macht der Gefühle von Opfern und Hinterbliebenen. Und da geht es um zerstörte Leben und um den Versuch, einen Anschluss zu finden. Die ersten Sätze des ersten Falls. Verrat, der Fall Cinnamon Brown, Kalifornien, 19. März 1985. Es ist soweit, Daddy ist weg. Cinnamon hat den Motor starten gehört und das Licht der Scheinwerfer durch das dunkle Wohnzimmer tanzen sehen. Daddy fährt oft mit dem Auto durch die Gegend um diese Uhrzeit, manchmal stundenlang. Er hat Schlafstörungen, der Ärmste. Oder Sorgen, die ihn nicht zur Ruhe kommen lassen. Ängste. Cinnamon hat auch Angst, aber davon darf sie sich nicht aufhalten lassen. Sie weiß, dass es keinen anderen Weg gibt. Was ich vor allem an diesem Buch bewundere, ist die akribische Recherche. Das hat sie so großartig gemacht. Und sie schreibt auch, dass das Thema viele, viele schlaflose Nächte gekostet hat. Sie ist förmlich abgetaucht in diese 11 Fälle. Aber es hat sich gelohnt, denn es geht nicht nur um die Fakten, sondern eben auch um die emotionale Ebene. Und genau das macht es aus. True Crime von Romy Hausmann ist als Paperback bei DTV erschienen. Es gibt es außerdem noch als E-Book und auch als Hörbuch. Und gerade als Hörbuch kann ich es mir super gut vorstellen. Ich mag nämlich ja immer so Hörbücher, die so ein bisschen, ja, wo man gut Pause machen kann. Und bei diesen 11 verschiedenen Fällen kann man das ganz gut. Also glaube ich, ich habe es jetzt nicht als Hörbuch gehört, sondern wirklich gelesen, aber ich glaube, dass das eine feine Sache ist, dieses Buch als Hörbuch zu hören. Ich habe Post von Martina und Post von Martina, das ist mir diese Woche irgendwann eingefallen, weil es mich umgetrieben hat, weil ich darüber nachgedacht habe, warum sagen wir eigentlich nicht Stopp? Also warum sagen wir nicht Stopp oder genug oder ich kann nicht mehr. Warum tun wir uns damit so schwer, dass wir an unsere Grenzen kommen auch manchmal? Warum kann man das nicht ausdrücken? Und da ist dieses kleine Wort, was das eigentlich tut, das Wort genug. Und genau an dieses Wort geht die Post von heute. Liebes Genug. Du bist ein Wort, das wir viel zu oft ignorieren. Bei manchen Menschen kommst du erst gar nicht im Sprachschatz vor. Dabei bist du so wichtig, so unersetzlich und auch so gesund für die Seele und manchmal auch für den Körper. Eigentlich könnte man sagen, dass du vom Aussterben bedroht bist und das liegt an vielem. Manchmal an der Arbeit, manchmal an Freunden, die an uns saugen, wie an einem Strohhalm mit lebensrettendem Wasser. Es liegt an Lifestyle, an Social Media, an der ständigen Optimierung. Warum fällt es uns so schwer, einfach mal zu sagen, es ist genug, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann, wenn der Chef noch mit einer ganz wichtigen Sonderaufgabe kommt, sagen wir es nicht. Dann, wenn die Kinder einen ganz besonderen Kuchen sich wünschen, für den man 4 Stunden in der Küche steht, sagen wir es auch nicht. Und dann, wenn die Freundin dringend über ihre Beziehungsprobleme telefonieren muss, aber man eigentlich in die Badewanne wollte, sagen wir es auch nicht. Oder mal andersrum, was muss passieren, bis wir verstehen, dass du dieses kleine Wort mit den 5 Buchstaben so wichtig für uns selber bist? Warum geht es uns nicht leichter über die Lippen und auch in unsere Gedanken? Genug im Kühlschrank, um satt zu werden. Genug Liebe, um glücklich zu sein. Genug PS im Auto, genug Klamotten im Schrank. Es gibt da diese kleine, wunderbare Geschichte. Und dieser Spruch, der zu dieser Geschichte gehört, ist einfach großartig. Ich zitiere den euch mal. Der ist so eine Art Segensspruch. Und ich gucke jetzt nochmal genau, wo er herkommt. Bob Perks hat den geschrieben. Und dieser Segensspruch geht so. Ich wünsche dir genug Sonnenschein, damit du aufrecht durchs Leben gehen kannst. Ich wünsche dir genug Regen, damit du die Sonne mehr zu schätzen weißt. Ich wünsche dir genug Fröhlichkeit, damit du den Mut nicht sinken lässt. Und ich wünsche dir genug Leid, damit auch die kleinsten Freuden in deinem Leben größer erscheinen. Ich wünsche dir genug Gewinn, damit deine Bedürfnisse mehr als gestillt sind. Ich wünsche dir genug Verlust, damit du dankbar bist für das, was du besitzt. Ich wünsche dir genug Willkommensgrüße, damit du den letzten Abschied überstehst. Mehr muss ich nicht sagen, oder? Genug ist so wichtig. Ich wünsche euch von allem genug und dir, liebes Wort genug, schicke ich liebste Grüße, deine Martina. Es gibt natürlich in dieser Woche einen Gesprächspartner, von dem ich nie genug bekommen kann. Und das ist mein Freund Arne Waag. Wir wollen über Lieblingsfernsehsendungen sprechen.
Von früher.
Okay, dann darfst du anfangen. Was war deine Lieblingsfernsehsendung als Kind, also von früher?
Natürlich immer Wetten, dass, ne?
Ja.
Also das muss ich ja ganz klar sagen. Aber so als ich ein bisschen mehr auch schon sitzen und sprechen konnte selbstständig, dann haben wir auch sowas geguckt wie die 100.000-Mark-Show.
Ja.
Und da muss ich sagen, habe ich letztens jetzt nochmal gesehen, diese neue Nummer mit Ulla Kock am Brink. Erstens ist Ulla Kock am Brink unglaublich nervig geworden.
Nee, ich fand, die war immer schon ein bisschen schwierig.
Die war schon immer nervig, ja. Hast du nämlich auch recht. Ich nämlich auch versucht zu erklären zu Hause. Ja, ansonsten, ich mochte zum Beispiel auch Michael Schanze mit Flitterabend.
Oh wow, das ist aber auch ganz, ganz tief in meiner Fernsehkiste vergraben.
Ja.
Da habe ich schon lange nicht mehr dran gedacht.
Ganz von früher Dalli Dalli.
Ja, das war spitze.
Mit Hans, ja, genau das. Und ich habe letztens eine DVD geschenkt bekommen, wo eine alte Dalli Dalli Folge drauf ist.
Mhm.
Und ich sage mal so, da ist auch viel Fantasie in meinem Kopf gewesen, dass es eine so tolle Spielshow war. Ich war sehr langatmig. Da kamen dann auch irgendwelche Künstlerinnen aus dem Operettenbereich
und
haben
gerne
dann extra für diese Sendung eine ganze Operette da aufgeführt. Das hörte nicht wieder auf. Eine Viertelstunde hat die da gesungen.
Ja,
das sollte ich nicht mehr machen.
Nee, Anneliese Rothenberger wahrscheinlich. Oder so.
Das ist wirklich, es war Anneliese Rothenberger.
Ich wusste es. Zu der Zeit war die überall. Also, meine Lieblingsfernsehsendungen waren als Kind am laufenden Band. Das fand ich großartig mit Rudi Carrell. Das durfte ich auch immer gucken. Und leider Aktenzeichen XY. Ich habe es geliebt. Immer schon. Und ich weiß noch, ich habe es das erste Mal gucken dürfen, da war ich 8. Da hatten die auch tatsächlich vorher gesagt, man soll die Kinder das ruhig gucken lassen. Weil da ging es um eine Entführung von einem Mädchen, einem kleinen Mädchen. Und da sollte man bitteschön auch die Kinder gucken lassen, damit die gewarnt sind. Hör mal, heute würdest du da durchdrehen, wenn du dein Kind sowas gucken lassen würdest. Ja, und das habe ich geguckt.
Alleine Eduard Zimmermann als Moderator war schon so furchteinflößend, dass ich das lieber nicht geguckt habe.
Aber ich kann mich erinnern, dass ich so, ich hatte schon Schiss und ja gut, ich meine, irgendwo muss die Buchschreiberei und Thriller und so ja herkommen. Wahrscheinlich war es ein traumatisches Erlebnis damals.
Oh.
Ja. Aber das fand ich groß. Und weißt du, was ich noch groß fand? Die Mini-Playback-Show.
Oh ja, das fand ich auch gar nicht so schlecht.
Das fand ich schön.
Ich habe auch mal irgendwann Mareike Amado kennengelernt und die ist wirklich total
Ich auch, süß. Die ist total toll.
Damals war sie auch ein bisschen nervtötend, aber heute muss ich sagen, also als ich sie getroffen habe, dachte ich mir so, ich möchte sie die ganze Zeit knuddeln, weil sie so süß ist.
Also, haben wir schöne Sendungen? Was gucken wir heute Abend?
Kommt heute Abend irgendwas?
Ach, wahrscheinlich eine Masked Singer oder so.
The Masked Singer, natürlich.
Ja. Ich wünsche dir ein schönes...
Und dem Rusty ist Luke Mockridge.
Ich möchte nicht darüber reden.
Bis später.
Der Arne. Ich liebe ihn einfach. Ich habe mich in dieser Woche in der Promi-Welt umgesehen und da war einiges los. Da war zum Beispiel die Rockröhre Nina Hagen, die hat eine richtig gute Woche gehabt. Im August starb ihre Mutter. Das war eine schlimme Zeit. Die Schauspielerin Eva-Maria Herrmann mit 87 und Nina hat das hart getroffen. Jetzt gab es eine Nachricht, die ihr Herz erreicht hat. Ihr Sohn Otis ist Vater geworden. Seine Partnerin Yolanda hat ein Baby bekommen und Nina Hagen wurde zum ersten Mal Oma. 67 ist sie jetzt und sie freut sich unglaublich. Ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, hat sie nicht verraten. Aber ich sag herzlichen Glückwunsch. Auch im Babyglück ist Schauspieler Heinz Hönig. Der ist 71 und wieder Papa geworden. Allerdings ging das nicht ganz so glatt. Auf dem Weg ins Krankenhaus platzte ein Reifen am Auto. Seine Freundin musste ganz schnell von einer Bekannten in die Klinik gefahren werden. Die Wehen zogen sich 13 Stunden hin und nach der Geburt musste auch noch operiert werden, weil Annika Hönig zu viel Blut verloren hat. Mittlerweile ist aber alles gut. Baby Gianni ist fit und das Paar hat jetzt Sohn Nummer 2 nach dem 2-jährigen Giuliano. Herzlichen Glückwunsch auch hier. Die Neue bei den Rosenheim-Cops hat diese Woche verraten, dass sie einen sehr berühmten Babysitter hatte. Maria Kofko ermittelt jetzt als Kommissarin Laura Schmidt in dieser beliebten ZDF-Krimiserie und ihr wurde das Schauspieltalent buchstäblich in die Wiege gelegt. Kein geringerer als der berühmte Heinz Rühmann war ihr Nachbar und ihre Eltern haben auch am Starnberger See gewohnt, da wo er auch gewohnt hat und der hat sie dann öfter durch den Garten getragen. Maria fühlte sich geehrt und ich bin sicher, dass Heinz Rühmann sehr stolz auf sie gewesen wäre. Und wo wir jetzt gerade schon beim Fernsehen waren, gibt's einen Fernsehtipp, der es echt in sich hat in dieser Woche. Das ist der Polizeiruf 110, der kommt am Sonntag. Der heißt Hexen brennen und da geht es um ein Städtchen am Fluss des Brockens, Talrode heißt das. Und da wird einen Tag nach Halloween die verkohlte Leiche von Tanja Edler in einer Art Scheiterhaufen gefunden. Ihr Mörder hatte die 32-Jährige mit mittelalterlichen Marterinstrumenten zu Tode gefoltert, genauso wie in der Zeit der Hexenverfolgung. Kommissarin Doreen Brasch, gespielt von der wunderbaren Claudia Michelsen, die erfährt, dass Tanja erst vor anderthalb Jahren zurück in den Heimatort gezogen war und da das Gastro-Imperium ihrer Mutter Stefanie übernommen hat. Aber dann stellt sich heraus, dass Tanja einer Gruppe von Frauen angehörte, die sich für moderne Hexen halten. Und als kurz darauf deren Anführerin genau auf dieselbe Art gefoltert wurde wie Tanja, da reist Kriminalrat Lemp zur Verstärkung an. Denn mit Frauen reden die Männer im Ort gar nicht gerne. Ein von den Toten auferstandener Vogel. Zwei geheimnisvolle, altkluge Mädchen, sich von Zauberhand schließende Gartentüren. Dieser Polizeiruf, der macht auf Mystery. Und wenn der sagenumwogene Brocken schon im Sendergebiet liegt, dann darf es einen Tag vor Halloween, wo er dann ausgestrahlt wurde, dann echt auch ein bisschen gruselig sein. Also ich finde, es ist ein toller Polizeiruf. Sonntag, 7:45 im Ersten und natürlich jederzeit abrufbar in der ARD Mediathek. Und jetzt kommt richtig Freude auf. Ich freue mich so sehr. Ich freue mich eigentlich immer, wenn er da ist. Jedes Mal richtig dolle. Peter Prange ist bei mir. Ein Schriftsteller, der wirklich zu den allerbesten in Deutschland gehört. Die Gesamtauflage seiner Bücher beträgt weit über 3 Millionen. Viele davon wurden verfilmt. Ich sag nur Bernstein Amulett und ich sag auch gerne unsere wunderbaren Jahre. Lieber Peter, herzlich willkommen in der Martina Straten Show.
Ja, hallo Martina. Ich kann nur sagen, die Freude ist ganz meinerseits. Immer wieder ein Vergnügen, bei dir zu sein.
Ja, jetzt ist es mir richtig, richtig ein Vergnügen, weil bei dir war in der letzten Zeit ziemlich viel los und ich habe mir ein bisschen Sorgen um dich gemacht. Magst du mal erzählen, was war?
Das Ganze ging los am 10. Juni. Nachts wache ich auf, versuche so im Halbschlaf zur Toilette zu gehen, falle wie ein Baum um. Und bin so unglücklich gestürzt, dass ich mir eine Rippe gebrochen habe, 2 Zähne ausgeschlagen, die Nase gebrochen und eine Stirnhöhlenvorderwandfraktur eingehandelt habe. Das war so übel, dass die Gesichtserkennung meines Handys kläglich versagt.
Oh nein.
Oh nein. Und ich noch nicht mal im Krankenhaus gucken konnte, wie ich aussah. Ja, das Ganze war zurückzuführen, und das sage ich sehr warnend für alle, die betroffen sind. Ich leide, seit ich schreibe, an Bluthochdruck. Das hat was damit zu tun, dass ich mich emotional immer so in meine Geschichten hineinsteigere, dass ich eben seit dem permanenten Bluthochdruck habe. Und das habe ich immer mit einem Mittel behandelt und das hat gut funktioniert bis zu diesem Frühsommer. Und da hat der Arzt die Medikamente umgestellt und mit einer neuen Kombination anderer Medikamente das offenbar ein bisschen zu aggressiv gemacht, sodass ich da einfach so umgekippt bin. Als ich in der Notaufnahme mitten in der Nacht ankam, war der Blutdruck nicht mehr messbar. Und das war die Ursache, weshalb ich da diesen fürchterlichen Sturz hatte. Aber das war nur der Beginn.
Ich weiß, es kam, glaube ich, auch noch Corona, ne?
Ja, das war eine Kleinigkeit. Aber ausgelöst durch diesen Sturz wurde ein alter Bandscheibenvorfall reaktiviert, sodass ich im Urlaub im wunderschönen Provence in Frankreich die 2 Wochen nur im Garten liegend verbringen konnte, weil ich solche Schmerzen hatte. Trotzdem, obwohl ich mich nicht vom Fleck gerührt habe, hat mich Corona dort erwischt. Als ich dann wieder Auto fahren konnte, bin ich dann 1000 Kilometer zurückgefahren nach Tübingen. Und am nächsten Tag musste ich mit dem Flugzeug nach Berlin. Und als ich aus Berlin zurückkam, tat es mir in der Brust so weh und ich hatte ein bisschen Fieber. Kurz und gut, ich hatte eine Lungenentzündung und dazu eine Lungenembolie. Weil ausgelöst durch Corona und das lange Liegen und die lange Autofahrt und der Flug haben sich drei Thrombosen gebildet, Covid begünstigt Thrombosen. Eine davon hat sich in die Lunge abgesetzt und da bin ich also gerade nochmal dem Tod von der Schippe gesprungen. Das ist schon heftig. Ja. Aber wir sind noch nicht am Ende. Im Krankenhaus habe ich mir dann einen Krankenhauskeim eingehandelt, der bei älteren Herrschaften wie mir durchaus tödlich ausgehen kann. Als das dann vorbei war, dachte ich so, jetzt versuche ich den Urlaub nachzuholen und ab geht's nach Sizilien. Dort wache ich am ersten Morgen in Palermo auf mit einem so irren Drehschwindel, dass ich nicht mehr wusste, wo oben, unten, vorne, hinten, rechts und links ist und musste wieder mit Tatütata in die Klinik gebracht werden, weil ich musste mich dann auch völlig erbrechen. Ich musste der Kreislauf wieder vollkommen weggesackt.
War das wieder Blutdruck verschuldet?
Das wissen wir noch nicht. Aber es war interessant, war an der Geschichte, als ich mich ins Badezimmer schleppte, sah ich meine eigene Totenmaske. Ich weiß seitdem, wie ich auf dem Totenbett aussehe. So asch und fahl und eingefallen war ich da. Das war wirklich wie das Gesicht einer Leiche. Also das war es eigentlich schon fast wieder wert. Und dass ich das also schon mal weiß. Und ich war regelrecht von mir selbst zu Tränen gerührt.
Also ich meine, du bist ja jetzt ein Schriftsteller. Du hast schon oft über den Tod geschrieben. Du hast dich, wie du sagst, versetzt du dich in die Geschichten rein. Wie ist es dann, wenn man es wirklich erlebt? Was hat das mit dir gemacht?
Bei mir wirklich komisch. Ich habe ein ausgesprochen distanziertes Verhältnis zu meinem Körper. Ne, der soll da unten seine Arbeit tun, damit er mir das ermöglicht, wofür ich auf der Welt bin, Geschichten zu schreiben. Das ist das Einzige, was ich will und kann. Und solange er das tut, nehme ich den überhaupt nicht zur Kenntnis. Und das war wahrscheinlich eben auch der Grund, warum ich jetzt die Quittung bekommen habe. Aber wenn du mich jetzt fragst, ziehe ich da jetzt wirklich eine Lehre raus?
Nö.
Es zeigt mir ja, das, worum es mir im Leben geht, ist eben meine Arbeit. Und wenn ich die tun kann, dann bin ich ein wirklich zufriedener Mensch. Und ich habe noch so viele Geschichten vor mir, die ich unbedingt erzählen möchte. Und meine Restlaufzeit ist eine beschränkte. Und ich möchte und muss diese Geschichten erzählen, sodass ich fürchte, dass ich jetzt, wo ich wieder Tritt gefasst habe, ähnlich weiterarbeiten werde wie bisher. Denn dafür bin ich auf der Welt.
Also meine Zustimmung kriegst du da nicht, 100%. Ich freue mich aber natürlich, wenn du tolle Bücher schreibst. Der Autor Peter Prange ist bei mir und von ihm ist gerade in dieser Woche der neue Roman rausgekommen. Der Traumpalast, Bilder von Liebe und Macht bei Scherz erschienen. Das ist der zweite Teil, lieber Peter, deiner Geschichte um das Kino, die Liebe und auch um den Krieg. Der ist jetzt am Mittwoch rausgekommen. Erzähl uns nochmal, damit wir drin sind, worum es im ersten Teil geht.
Es geht in der ganzen Geschichte, in Band 1 und Band 2, um 3 Geschichten in einem. Es geht um die wirklich außergewöhnliche Liebesgeschichte von Tino und Rahel, die im Mittelpunkt steht. Es geht um die Geschichte der UFA, der deutschen Traumfabrik, und mit deren Entstehung wir die Entstehung einer neuen Kunstgattung erleben, nämlich der Filmkunst. Und drittens geht es um die unglaublich aufregende, widersprüchliche, gefährliche und abenteuerliche Geschichte der 20er Jahre. Und all diese 3 Stränge sind miteinander verflochten wie die 3 Flechten eines Zopfes.
Diese große Liebesgeschichte, klar, dass ich die jetzt anspreche, ich bin ja ein großer Fan von Liebesgeschichten. Rahel, die ist Schauspielerin und Tino ist Finanzdirektor und dann ist da noch Erich, der ist Produzent und der beste Freund von Tino. Und Rahel entwickelt Gefühle für Erich. Was glaubst du, kann man zwei Menschen lieben?
Ich glaube, das geht. Zumindest, wenn man ein sehr großes Herz hat. Ich kenne einige Menschen persönlich, bei denen das tatsächlich funktioniert hat. Uns fällt es schwer, das vorzustellen, weil wir haben alle so diese Vorstellung von der großen, einen romantischen Liebe, die ein Leben lang hält. Das ist eine wunderbare Vorstellung, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es angesichts von 7 Milliarden Menschen, die es auf der Welt gibt, dass dann doch ein ziemlich großer Zufall sein muss, dass die einzigen beiden Ausersehenen sich da finden in diesem Universum und dann auch nie irgendeiner Versuchung nachgehen können. Und das waren die Fragen, die damals die Menschen sich gestellt haben. Die 20er Jahre waren geprägt von einem unglaublichen Freiheitsgefühl. Das Ende des Kaiserreiches hat eine völlig neue politische Wirklichkeit gebracht. Es gab freie Wahlen. Jede Partei durfte gewählt werden. Frauen durften wählen. Mhm. Es gab die Freiheit in den Künsten. Es gab die Freiheit in der Musik. Neue Tänze, Charleston und so weiter waren. Aber es gab dann eben auch die Freiheit in der Liebe. Und die Menschen haben sich gesagt, die Idee, die ist maximal 200 Jahre alt. Das gibt es erst seit der Romantik. Vorher gab es Vernunftehen oder man hat aus reiner Not geheiratet. Mhm. Aber diese Vorstellung der Liebesehe, das ist so ein kurzer Augenblick in der Menschheitsgeschichte. Und damals hat man all diese verrückten Sachen schon ausprobiert, wie freie Liebe, polyamore Lieben, offene Dreierbeziehungen, homoerotische Beziehungen und dergleichen mehr. Alles das, wovon wir glauben, dass das in den 60er Jahren erfunden worden wäre. Denn das ist in den 20er Jahren erfunden worden. Und in diesen Strudel der Gefühle geraten auch Tino und Rahel miteinander.
Peter, dein Roman spielt in den goldenen 20ern. Wir haben das eben schon kurz angerissen. Das ist eine Zeit, die ich echt liebe. Deutschland schien so verrückt, so modern, bis sich die Nazis immer deutlicher durchdrücken. Was hat dich so an dieser Zeit fasziniert?
Ja, ich habe mich mit dieser Zeit auseinandergesetzt wegen einer einzigen einfachen Frage, die mich mein Leben lang schon umtreibt. Wie ist es eigentlich möglich, dass eine Kulturnation wie Deutschland einem Barbaren wie Hitler anheimfallen kann? Und wenn man die 20er Jahre in einem Satz zusammenfassen will, dann ist das eine Entwicklung vom Freiheitsrausch beim Ende des Kaiserreiches bis hin zur kollektiven Selbstentmündigung des deutschen Volkes durch die Wahl Hitlers zum Kanzler. Und wie war diese Entwicklung möglich? Und als ich darüber so angefangen habe, nachzudenken, entstand in mir die Idee, darüber einen Roman zu schreiben. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich das in eine Geschichte bringen sollte.
Jetzt ist es eine Geschichte übers Kino geworden und eben auch eine große Liebesgeschichte. Rahel ist Schauspielerin, Tino ist der Finanzdirektor. Wie bist du genau auf diese beiden Figuren gekommen?
Durch meinen allerersten Roman. Als ich wirklich das Projekt, etwas über die 20er Jahre zu schreiben, schon aufgeben wollte, erinnerte ich mich plötzlich an ein Paar aus meinem allerersten Roman, dem Bernstein-Amulett. Das Bernstein-Amulett geht los mit einer Hochzeit und da sind auch die Eltern des Bräutigams zugegen. Sie, das habe ich vor 25 Jahren geschrieben, die Mutter, eine ehemalige Uferschauspielerin, die inzwischen im Rollstuhl sitzt, 1944, und er, ein ehemaliger Finanzjongleur und Lebemann, der zum Zeichen seiner früheren mondänen Existenz noch eine Nelke im Knopfloch trägt, obwohl diese Nelke so falsch ist wie das Gebiss in seinem Mund. Mhm. Und die wurden übrigens in der Verfilmung von Nadja Tiller und Walter Gieler gespielt.
Ich kann mich erinnern, ja.
Na, und als ich mich daran erinnerte, da habe ich gedacht, Mensch, die beiden haben sich doch kennengelernt in den 20er Jahren. Mhm. Da sind die zusammengekommen. Wie haben die sich ineinander verliebt? Was ist mit denen passiert?
Großartig.
Und auf diese Weise hatte ich auf einmal mein zentrales Liebespaar und gleichzeitig wusste ich, dass ich mich mit der Geschichte der Ufa beschäftigen sollte, weil sie ja eine ehemalige Ufa-Schauspielerin war. Und das hat sich als ein irrsinniger Glücksfall ergeben, weil man im Spiegel der Ufa-Firmengeschichte auch die ganze gesellschaftliche Geschichte, die Entwicklung vom Freiheitsrausch bis zur kollektiven Selbstentmündigung wie in einem Spiegel verfolgen kann.
Jetzt ist das Kino ja so eine Sache, ne? Ich bin gerade gestern erst an einem Kino vorbeigefahren, habe an dich gedacht, habe an die Sehnsucht gedacht, die ich auf einen richtig guten Film habe und mir schoss dann durch den Kopf, dass Netflix und Co. und auch die Pandemie das Kino gefährlich ins Abseits gedrängt haben. Was glaubst du?
Das ist leider der Fall. Ein guter Freund von mir, der hat einen Arthouse-Filmverleih. Arsenal-Filmverleih heißt der, und auch mehrere Arthouse-Programmkinos. Und Netflix und Amazon Prime und Co. haben denen das Leben von Anfang an, also schon seit Jahren, schwer gemacht. Aber durch die Pandemie haben sich sehr viele Leute angewöhnt, einfach die Füße abends hochzulegen, Glotze einzuschalten. Mhm. Und man muss ja auch gestehen, was da bei Netflix und Amazon produziert wird, ist
absolut ein
sensationell gutes Niveau. Ja. Na, und da bleibt man schnell hängen. Und das, ich fürchte, wir stehen da vor einer Revolution, was das ganze Kinogeschehen angeht. Also die Kinos werden nicht aussterben. Ich habe jetzt in Kürze auch eine Veranstaltung im Murnau-Institut. Das ist das Institut, das die ganzen alten Uferklassiker aufbewahrt. Und da freue ich mich natürlich, weil wir dann eine Lesung machen können mit Ausschnitten aus den Originalfilmen der damaligen Zeit. Und es wird immer Liebhaber für das große Kinoerlebnis geben. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es wird immer schwieriger werden, das alles noch finanziell stemmen zu können.
Lieber Peter, die Ufer hat angekündigt, den Traumpalast zu verfilmen. Ich habe ja nur drauf gewartet. Produzent Nico Hoffmann hat ja schon unsere wunderbaren Jahre verfilmt. Jetzt den Traumpalast. Bist du stolz? Komm, sag. Doll,
ja,
oder?
Ja, natürlich. Das freut mich riesig. Na, die wunderbaren Jahre sind jetzt übrigens in die zweite Staffel gegangen. Die ist gerade produziert worden und kommt im nächsten Frühjahr oder im Spätwinter. Und was mich aber ganz besonders gefreut hat, ist das wirklich übergroße Engagement, das Nico Hoffmann jetzt an den Tag legt, als heutiger Uferchef die grandiose Geschichte der Entstehung der Ufer selbst als ein Event-Movie zu produzieren.
Jetzt liest du uns ein Stück aus dem Traumpalast. Was hast du dir ausgesucht?
Gerne. Ja, das ist gleich eine Anfangsszene. Nämlich Rahels großer Traum ist immer der gewesen, selber fliegen zu können. Sie hat als Krankenschwester mal gesehen, wie ein Pilot geflogen ist. Der hat ihr aus der Kanzel zugewunken. Und dieser Pilot ist dann hinter in ihren Armen gestorben, aber hat noch geflüstert, dass das Fliegen das größte Erlebnis seines Lebens war. Und das hat natürlich auch symbolische Qualitäten. Und deshalb hat Tino ihr zur Hochzeit eine kleine Sportmaschine geschenkt. Mhm. Und jetzt erleben wir, wie sie auf den Jungfernflug geht mit Harry, ihrem Fluglehrer. Harry gab der Mechaniker ein Zeichen. Der warf den Propeller herum und mit ohrenbetäubendem Lärm sprang der Motor an. Bereit zum Start, brüllte Harry. Rahel setzte ihre Kappe auf und nickte. Dann halt zum Beinbruch. Ohne zu wissen, an wen, schickte sie ein Stoßgebet zum Himmel und repetierte im Geist noch einmal alle Schritte. Als erstes drückte sie den Gashebel bis zum Anschlag durch. Im selben Augenblick setzte sich die Maschine in Bewegung. Während das Flugzeug holpernd Fahrt aufnahm, betätigte sie mit den Füßen die Lenkpedale, um sie in der Spur zu halten. In rasender Geschwindigkeit kam das von einer Baumreihe bestandene Ende der Piste näher und näher. »Jetzt!« rief Harry. Vorsichtig zog sie den Steuerknüppel zu sich heran, aber nicht vorsichtig genug. Kaum hatte das Flugzeug ein paar Meter abgehoben, setzte es schon wieder auf mit solcher Wucht, dass Rahel sich den Kopf anstieß. Sie versuchte es ein zweites, ein drittes Mal, doch die Maschine dachte gar nicht daran abzuheben. Jetzt nicht die Nerven verlieren. Immer schneller und schneller rasten sie auf die Baumreihe zu. Wie in aller Welt sollte sie es hinüberschaffen? Alle op! Ohne nachzudenken folgte sie Harrys Befehl. Plötzlich wurde die Maschine ganz weich. Das Poltern und Rumpeln hörte auf, dann hob sie ab und so leicht und mühelos, als könnte es gar nicht anders sein, flog sie über die Baumreihe hinweg, ohne auch nur die Wipfel zu streifen. Hinein, ins Offene, ins Blaue. Mit der Hand am Steuerknüppel schwenkte Rahel in eine Kurve ein. Wie an einer Schnur gezogen, gehorchte die Maschine ihrem Befehl. Sie jauchzte vor Glück. Noch nie hatte sie ein Gefühl so grenzenloser Freiheit erlebt wie in diesem wunderbaren, schwerelosen Augenblick. Konnte es sein, dass ihr Leben jetzt erst wirklich anfing?
Schön. So geht's mir beim Cabrio-Fahren.
Aber da bleibt man Gott sei Dank auf dem Boden.
Und, ja, Gott sei Dank.
Und ich musste mich in diese Szene auch selbst schwer hineinversetzen, weil ich bin einmal aus so einer Sportmaschine ausgestiegen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich sitze hier in einer Citroën-Ente und die hebt gleich vom Boden ab. Und das war mir so wenig geheuer.
Ich weiß, ich kann das verstehen.
Ja, und aber eine Sportfliegerin in meinem Bekanntenkreis, die hat mir das alles beschrieben und deshalb hat das hier trotzdem seine Richtigkeit.
Sehr schön. Was steht als nächstes an bei dir? Gibt's Lesungen, wo wir dich treffen können? Arbeitest du schon an einem neuen Buch?
Ja, sowohl als auch. Ich arbeite schon an einem neuen Buch, aber jetzt geht es erstmal auf Lesereise. Und wer gucken möchte, wo ich überall zu hören und zu sehen bin, der kann das auf meiner Homepage tun, www.peterprange.de und da unter dem Stichwort Termine.
Ich freue mich. Und dir, lieber Peter, wünsche ich einen ganz schönen, ja, eine ganz schöne Restpremierenwoche. Und pass bitte ganz gut auf dich auf. Ich will nichts mehr Schlimmes lesen.
Nein, ich auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Der Körper soll jetzt endlich wieder sich ein bisschen Mühe geben und sich so anstrengen, wie ich das in meinem Oberstübchen auch tue. Dann ist alles gut.
Tschüss, Peter.
Tschüss, Martina.
Was für ein schönes Gespräch mit Peter Prange. Der liegt mir wirklich sehr am Herzen und ich hoffe, dass der jetzt echt mal auch auf seinen Körper hört, wie er es versprochen hat. Ich habe für euch jetzt noch den Spruch der Woche. Der kommt von einem wunderbaren Mann, nämlich von Rumi. Das war ein persischer Dichter und der sagt, jenseits von richtig oder falsch gibt es einen Ort, und da treffen wir uns. Ich finde diesen Spruch großartig. Das war's jetzt schon für mich. Ich wünsche euch eine richtig, richtig, richtig gute Woche. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald dann auch wiederhören und dass ihr den Podcast hier abonniert, weil dann könnt ihr keinen verpassen. Ich finde, das ist eine gute Sache. Passt schön auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.
Radio Salü, die Martina Stratenshow.